Apostelgeschichten.
Ein literarischer Podcast des Medienforums des Bistums Essen.
Lese begeisterte Frauen und Männer sprechen zwischen Ostern und Pfingsten über ihr Buch und ihre Inspiration beim Lesen.
Herzlich willkommen zum 5. Podcast unserer Reihe Apostelgeschichten. Mein Name ist Werner Damm von der katholischen Erwachsenen- und Familienbildung. Michael Huhn ist heute unser Gast. Herzlich willkommen, Michael. Michael Huhn ist Vater von 5 Kindern und wohnhaft in Erkenschwick. Er ist Historiker und arbeitet seit 27 Jahren bei Adveniat als Länderreferent. Unter anderem war er zuständig oder ist zuständig für die Antillen, Venezuela, Brasilien, Peru und er liebt die Literatur. Michael, du liest aus dem Buch von Benedikt Schwank, er führt mich ins Weite, wie ich das 20. Jahrhundert erlebte. Es ist im EOS Verlag erschienen und du hast eine besondere Beziehung zu dem Autor, denn du hast neben deinem Geschichtsstudium auch Judaistik und Theologie studiert und in diesem Zusammenhang auch Benedikt Schwank persönlich kennenlernen können. Wie war diese Begegnung und was verbindet dich mit diesem Menschen?
Benedikt Schwank war für mich ein Apostel, weil er mir die Apostel nahegebracht hat. Insbesondere sein Lieblingsapostel, den Apostel Johannes. Benedikt Schwank ist sein Ordensname, Benedikt. Als Junge hieß er Hans. Und er hat, ob das ein Zusammenhang ist oder nicht, dazu sagt er nichts, wie auch immer, das großartige Johannesevangelium für sich entdeckt. Und er hat mir geholfen, es für mich zu entdecken. Und das ist vielleicht das Wichtigste. Und zu den anderen Dingen, die er mir bedeutet, wie er mich geprägt hat, komme ich nachher anhand seines Buches.
Aber nochmal, du hast ihn in Jerusalem kennengelernt und da war er dein Lehrer, ne?
Ja, ich habe vor 45 Jahren ein Studienjahr in Jerusalem gemacht bei den Benediktinern dort. Nicht, weil ich Benediktiner bin oder war oder werden wollte, sondern weil es einfach eine Chance war, das Heilige Land zu entdecken und die Bibel zu entdecken. So meine anfängliche Begeisterung für die Bibel in den ersten Jahren des Studiums haben mich dazu bewogen, nach Jerusalem zu gehen und da traf ich ihn als ein Professor für Neues Testament. Und wir haben die Verbindung gehalten, bis kurz vor seinem Tod.
Schön. Wir freuen uns auf den Einblick oder die Einblicke, die du aus diesem Buch uns lesen wirst.
Ich habe vor, es so zu machen, dass ich so einen geführten Gang durch ein Leben und durch ein Buch unternehmen werde. Und zwar durch ein weites Leben. Das Buch beginnt mit dem Titel »Er führte mich ins Weite«, ein Zitat aus dem 18. Psalm, Vers 10. Und dieser Vers ist ein Stück Lebensgeschichte für Hans Schwank, später Benedikt Schwank gewesen. Und zwar deswegen, weil seine Mutter diesen Vers, diesen Psalmvers, in ein Buch für ihren Hans hineingeschrieben hat. Und er hat diesen Psalmvers für sich gelebt. Er ist ins Weite gegangen. Zunächst denkt man, wie kann Benediktiner ins Weite gehen? Wir wissen, dass es die Benediktsregel gibt und dass dort von der Stabilitas loci, von der Stabilität am Ort zu bleiben, die Rede ist. Aber diese Ausdrucksweise hat sich später eingebürgert. Benedikt selbst spricht von der Stabilitas in Congregatione im 4. Kapitel seiner Regel. Und das heißt, eine Stabilität im Sinne einer Treue zu der Gemeinschaft, zu der man einmal Ja gesagt hat. Und das hat Benedikt Schwank erlebt. Und weil er die Treue zur Gemeinschaft hatte, konnte er die Klostermauern verlassen und hat viele, viele Wanderungen gemacht. Dazu werde ich gleich noch das eine oder andere vorlesen. Ich beginne mit einem Gebet. Und zwar deswegen, weil Benedikt Schwank für mich nicht nur ein Lehrer der Bibel gewesen ist, sondern auch ein Lehrer des Betens. Und er zitiert gewissermaßen zum Auftakt seines Lebens ein Gebet, das seine Mutter für ihn und für alle ihre Kinder, er hatte vier Geschwister, gesprochen hat. Mein Gott, ich danke dir für die Kinder, die du mir geschenkt hast. Ich habe dir oft nicht recht gedankt dafür. Aber heute weiß ich, dass du mir großen Reichtum in ihnen geschenkt hast. Mein Gott, ich danke dir und preise dich dafür aus Herzensgrund. Lass mich meine Kinder lieben ohne Selbstsucht. Sie sind ja nicht mein Eigentum. Du hast sie mir nur geliehen. Gib mir immer einen großen, treuen Glauben an ihr Gutes. Lehre mich, das Warten können und ertragen können, dort, wo ihre Veranlagung oder Entwicklung nicht meinen Wünschen entspricht. Dank sei dir, guter Vater, für alle Liebe, Sorgfalt und Arbeit, die andere auf meine Kinder verwenden. Segne alle diese Menschen dafür und lass uns selber dankbar sein. Hilf mir auch versöhnlich sein und gütig gegen solche, durch die meine Kinder gekränkt oder zurückgesetzt werden. Sei du die letzte und tiefste Verbundenheit unserer Herzen in diesem Leben, lieber Heiland Jesus Christ. Und lass uns alle einmal ausruhen in deiner seligen Anschauung. Amen. Das Buch von Benedikt Schwank ist eine Autobiografie. Und er beginnt nicht mit dem Tag seiner Geburt, sondern mit der Haltung seiner Eltern, die dieses Leben überhaupt erst möglich gemacht haben. Und das ist für mich neben allem anderen, neben dem, dass er damit zur Sprache kommt, wie er empfindet, auch eine gute Erinnerung für mich und für meine Jahre und Monate und Wochen und Tage und Stunden mit meinen Kindern. Das ist auch etwas, was in mir immer lebendig wird, wenn ein Buch gut ist, dass es viel in mir auslöst. Und dass es mich, so wie Benedikt Schwank es ausgedrückt hat, ins Weite führt. Benedikt Schwank entstammte einer Familie von Ärzten. Seine Mutter war eine der ersten Ärztinnen im Badischen in Karlsruhe. Und er ist in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen. Und dann geschah etwas, was all seine Lebenspläne umgestürzt hat und die Lebenspläne einer ganzen Generation, der Zweite Weltkrieg. Er ist 1923 geboren, er hat noch sein Abitur gemacht und dann wurde er Soldat. Und als bekennender Katholik war er nicht würdig, so schreibt er, deutscher Offizier zu werden, weil er keinen Hehl daraus gemacht hat, was ihm in der NS-Zeit sein Glaube bedeutet. Aber andererseits war er aufgrund seiner militärischen Leistung dann doch zum Leutnant befördert worden. Er war an der Ostfront und zweimal sehr schwer verwundet. Und er erwähnt, dass 14 von 27 Klassenkameraden den Krieg überlebt haben. Oder anders gesagt, 13 von 27 nicht, die Hälfte. Und auch der Satz hat mich gepackt, weil er mir klar macht, in welch anderen, radikal anderen Zeiten ich lebe. Corona hin und her, das ist alles banal im Vergleich zu dem, was jene Generation durchgemacht hat. Und wie sie aus diesem Verbrechen, aus diesen Jahren des Verbrechens, aus diesem Grauen herausgekommen ist. Benedikt Schwank schreibt im Untertitel seines Buches, wie ich das 20. Jahrhundert erlebte. Und der Satz ist für mich nicht als Theologe, nicht als Christ, sondern als Historiker bedeutsam. Und zwar deswegen, weil er sagt, es gibt heute eine bestimmte Art und Weise, wie die Ereignisse unseres letzten Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts erlebt worden sind oder erlebt werden sein sollten oder erinnert werden sein sollten. Und an dem Punkt wehrt er sich und steht ein für das Recht, dass seine Erinnerungen so sind, wie die Erinnerungen waren und nicht wie das heute aufgrund bestimmter gesellschaftlicher Strömung angebracht zu sein scheint oder nicht. Und das Buch ist auch in den Fußnoten eine Auseinandersetzung mit seinen Großnichten, denen er das Manuskript zu lesen gegeben hat und die ihn fragen. Und da stellt sich heraus, dass die Erinnerung, die er an den Krieg hat und das, was sie in der Schule gelernt hat, zwei Paar Stiefel sind. Und er schreibt, wenn ich die jüngere Generation heute über den Krieg reden höre, dann klingt das manchmal so, als seien alle deutschen Soldaten Verbrecher gewesen. Sie werden als Täter gesehen, alle anderen als Opfer. Mich schmerzt das, wenn so undifferenziert geurteilt und gar nicht mehr an den selbstlosen, zum Lebensopfer bereiten Einsatz meiner damaligen Kameraden gedacht wird. Dazu zwei Anmerkungen. Das eine ist, das schreibt er im Vorwort, dass Lektoren gesagt haben, lass diese Sätze raus, die könnten missverständlich sein, als würdest du irgendwas entschuldigen. Aus dem Buch selbst wird völlig klar, dass er nichts entschuldigt. Er spricht auch davon, dass ein deutscher Offizier einen gefangenen russischen Soldaten hinterrücks erschießt. Er sagt aber auch, die Dinge waren nicht einfach schwarz und weiß. Und das ist auch etwas, was ich von ihm als Persönlichkeit mitgenommen habe. Dieses genaue Hingucken, statt der leichten Versuchung zu erliegen, einzusortieren. Die Guten und die Schlechten. Und im Zweifelsfall bin ich eh auf der Seite der Guten und damit bin ich fein raus. Und so ist es nicht. Das sind Sätze, die missverstanden werden können, die mutig sind und die, so glaube ich, ihre Wahrheit haben, seine Wahrheit. Deswegen, wie ich das 20. Jahrhundert erlebe. Und das ist für mich immer eine Erinnerung in meiner Arbeit als Historiker, nachzufragen, hinzugucken und nicht schnell der Strömung folgen. Ach so, so soll es sein. So war es. Zweimal, das erwähnte ich eben, ist Benedikt Schwank verwundet worden und zweimal so schwer, dass nicht damit zu rechnen war, dass er es überlebt. Beim zweiten Mal war es noch ärger, noch heftiger. Und als dann klar war, dass er überleben würde, sagte ein Arzt, machen Sie sich allerdings klar, dass Sie nie wieder Treppen steigen können. Er ist danach noch auf einige 3000er gestiegen, auch im höheren Alter noch. Und hat auch das als ein großes Geschenk seines Lebens und in großer Dankbarkeit aufgenommen. Aber was erschüttert war durch die Schrecken des Krieges, war der Glaube. Und er schreibt in Erinnerung an seine Zeit im Lazarett. Erst beim zweiten von den guten Eltern ans Bett geschickten Priestersoldaten gelang mir eine Beicht. Da war ich froh, weniger über das, was ich gebeichtet hatte, als darüber, dass ich wieder die Kraft bekommen hatte, fest zu glauben. Als dann die Heilige Kommunion gebracht wurde, war ich sehr froh, dass mir der Priester Gebete vorsprach. Auch das gehört zu einem Glaubensweg. Erst beim zweiten Versuch glauben zu können und zu erfahren, dass ich nicht immer selber beten muss, sondern dass es um mich, mit mir Menschen gibt, die für mich beten, wenn ich es in dem Moment nicht selber kann. Als er gesundete, erinnerte er sich daran, dass er als Kind einige Male in Beuron, in dem Benediktinerkloster am Südende der Schwäbischen Halb im Donautal gewesen war. Einfach deswegen, weil seine Eltern dort oft zu Exerzitien gewesen sind, weil dieser Ort ihnen was bedeutete. Und es muss irgendein Keim in ihm angelegt gewesen sein, der in der Zeit im Lazarett aufging. Und er schreibt dann einen bemerkenswerten Satz, nämlich, es ist so, dass ich dieser unklaren Spur nachgehen muss. Ich kam nicht los, so schreibt er, von einer Art innerer Stimme, die sagte, du wirst dein Leben lang nicht zum inneren Frieden finden, wenn du es in Beuron nicht wenigstens probiert hast? Da kam ich auf einen recht naiven Gedanken. In Beuron gibt es kluge Patres. Die werden sehr bald merken, dass du fürs Kloster nicht geeignet bist. Und wie Gott wollte, haben die Patres geglaubt, dass er geeignet sei. Er ist geblieben und so weiter und so weiter. Und ich mag diese Stelle in dem Buch und ich mag es, wie er sie erzählt. Und zwar deswegen, weil mir dadurch bewusst wird, wie kostbar die Momente sind, wo mir etwas im Geiste und im Herzen aufgeht. Benedikt Schwank war bald ein Lehrer der Bibel. Sein Orden, sein Kloster hat ihn nach Rom geschickt. Er hat dort studiert und ist dann Professor für Neues Testament in Beuron gewesen und später an der Hochschule der Jesuiten in München. Viele, viele Jahre. Und zwischendurch ab 1975 auch im Studienjahr der Benediktiner in Jerusalem, da, wo ich ihn kennengelernt habe. Und er schreibt darüber, wie er sein Leben lang mit der Bibel gelebt hat. Ich lese Auszüge daraus vor. Mit der Bibel in den Kinderjahren. Unser verstorbener Pater Athanasius Miller, der in Rom Sekretär der Bibelkommission war, wurde einmal gefeiert. In seiner Dankansprache sagte er, unter den vielen Lehrern, die mir die Bibel nahegebracht haben, war meine Mutter der beste Lehrer. Sie erzählte uns viele biblische Geschichten. Damals erwachte meine Liebe zu diesem Buch. Wie ich schon erwähnt habe, war das bei mir anders. Ich kann mich nicht erinnern, dass Vater oder Mutter uns 5 Kindern aus der Bibel vorgelesen hätten, abgesehen vom Weihnachtsevangelium. Aber aus anderen Büchern las uns die Mutter vor. Biblische Geschichten im eigentlichen Sinne hörte ich bei einem alten Religionslehrer in der, wie es damals hieß, Volksschule. Er schilderte uns so fesselnd die Josefsgeschichte, dass sie mir bis heute besonders kostbar ist. Wie spannend war es damals für mich, mir vorzustellen, wie der junge Josef wieder aus der Zisterne herausgezogen wurde, wie er in die Kornsäcke seiner Brüder einen Kelch hineinschmuggelt und sie so in Verlegenheit bringt. Und wie er ihnen schließlich mit Tränen in den Augen verzeiht. Mir ist heute klar, dass ich damals sicher keinen bewussten Unterschied zwischen einem Märchen und der Josefsgeschichte mache. War das so schlimm? Ich glaube nicht. Zunächst einmal muss man ja die biblischen Texte kennenlernen. Und am besten haftet im Gedächtnis, was Freude macht. Für alle unter uns, die in irgendeiner Weise mit Kindern, Enkeln, Neffen oder Nichten zu tun haben, ist wohl wichtig, wie unvergesslich biblische Geschichten werden können, wenn sie, wie bei jedem Religionslehrer, persönlich vorgelesen oder besser noch erzählt werden. Zweitens, als Gymnasiast, Student und Soldat. Meine Gymnasialzeit war ganz geprägt von der Auseinandersetzung mit nationalsozialistischen Ideen. Doch wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, der Ministrantendienst war wichtig. Dazu musste man früh aufstehen. Täglich schon morgens um 6 eine heilige Messe. Dass ich in diesen Jahren die Bibel besonders gelesen, dass sie mich angesprochen hätte, daran erinnere ich mich nicht. Wichtiger war der Besuch von Konzerten und Opern. Aber einigen Lehrern gelang es, uns die Freude an den großen Werken der Weltliteratur zu vermitteln, an der Odyssee des Homer, an Texten der deutschen Klassiker. Ich bin dankbar für diese Gelegenheit, große literarische Kunst kennengelernt zu haben. Auch im Feld war ich eigentlich kein Bibelleser. Ein evangelischer Abiturient, mit dem ich lange zusammen war, trug immer, fast wie eine Reliquie, sein kleines Neues Testament bei sich in der Tasche. Das war mir fremd. Wir konnten uns aber auf religiösem Gebiet treffen, wenn er begeistert von Musik sprach. Er war ein glänzender Violinspieler. Dort, im Reich der Töne, meinte er, Gott zu begegnen. Das konnte ich ihm gut nachempfinden. Als junger Mönch in Beuron, drittens. Als ich 1946 in Beuron eintrat, hoffte ich zuerst, noch zurückgeschickt zu werden, weil ich fürs Kloster nicht geeignet sei. Von der Bibel sprachen mich zunächst jene Worte an, die in liturgischen Antiphonen oder Hymnen auftauchen und die uns Novizen von Pater Ambrosius wird unvergesslich erklärt worden. Da merkte ich erstmals etwas vom herrlichen Bilderreichtum dieser Texte und vor allem davon, dass man sich manche Themen durch die ganze Schrift hindurchziehen lassen darf. Pater Ambrosius ermahnt uns auch, im Laufe von Postulat und Noviziat wenigstens einmal die ganze Heilige Schrift vom ersten Kapitel des Buches Genesis bis zum letzten Kapitel der Johannes-Offenbarung durchzulesen. Das sind eine Menge Seiten, aber wenn man regelmäßig pro Tag 4 Seiten liest, kommt man in einem Jahr leicht durch. Pater Ambrosius ging uns mit gutem Beispiel voran. Eines Morgens kam er und erzählte freudig, heute habe ich zum 6. Mal in meinem Leben wieder vorn beim ersten Kapitel begonnen. Alle Methoden und Betrachtungen nützen nichts, wenn wir die Texte nicht kennen. Bis heute bin ich für diese Ermahnung unseres Pater Ambrosius dankbar. Den Rat, einfach zu lesen, hat Benedikt Schwank uns Studentinnen und Studenten in Jerusalem auch gegeben. Ich habe das gemacht und bin inzwischen sehr, sehr oft durch die Bibel spaziert. Ich bin jetzt im 17. Durchgang. Es gab Jahre, wo ich nach einem Durchgang nichts gemacht habe, wo es dann viele Jahre gelegen hatte und dann wieder neu angefangen. Und es ist spannend und immer wieder neu, voll von Entdeckung. Ich erwähnte ganz zu Beginn, als wir Werner über die Person Benedikt Schwanks sprachen, dass er jemand war, der sehr viel gewandert ist, sehr gerne gewandert ist. Er war ein großer Naturfreund. Er ist 1954 mit Studenten des Institutum Biblicum in Rom durch die heiligen Länder, durchs Heilige Land im weiteren Sinne gezogen. Israel, Jordanien, also der palästinensische Teil des Heiligen Landes, Syrien und auch Ägypten. Und hat ein ganzes Vierteljahr zu Fuß in den Bergen und Tälern, auf den Feldern und den Weiden des Heiligen Landes verbracht und fotografiert und fotografiert. 50.000 Dias hinterhalten. Und ich habe einfach nur gestaunt, als ich ihn einmal in seiner Zelle in Beuerum besucht habe. Nichts anderes ist an den Wänden auf der einen Seite zu sehen gewesen. Auf der einen Seite das Kreuz, auf der anderen die Diakästen. Das ist ein großer, großer Schatz. Und er hat uns im Studium das vermittelt, dass Jesus ein Mensch in seiner Zeit war. Das ist etwas, was ich von ihm gelernt habe. Jesus war wahrer Mensch und ein Mensch in dieser Landschaft, in dieser Zeit. Und die andere Seite waren seine Vorlesungen über das großartige Johannesevangelium. Ich wiederhole das, aber ich darf es wiederholen, weil es wichtig geworden ist, dass davon spricht, dass Jesus der wahre Gott ist. Und so habe ich durch die Wanderung mit Pater Benedikt zum einen, durch seine Vorlesung zum anderen, das entdeckt oder vertieft entdeckt, was die Pointe des Christentums ist, die Inkarnation. Gott wird Mensch. Und dafür bin ich bis heute dankbar. Pater Benedikt Schwank war auch ein großer Lehrer des Betens. Er schreibt einmal in seinem Buch, die besten Gedanken kommen beim Stundengebet. Und zwar deswegen, weil das Stundengebet dem Tag einen Rhythmus gibt und eine Ausrichtung. Ins Weite kann Gott ihn auch deshalb führen, weil er sich im Beten ins Weite führen lässt. Das Gebet gibt dem Tag Richtung. In der Zeit, als ich bei Adveniat Länderreferent für Haiti war, sagte mir in Haiti eine Ordensschwester einen Satz, den ich bis heute nicht vergessen habe. Michael, wenn du morgens deinen Tag nicht mit dem Morgengebet beginnst, dann kannst du direkt schlafen bleiben oder im Bett liegen bleiben. Dann hat dein Tag keine Richtung. Auch das ist für mich ein wichtiger Satz geworden. Und Benedikt Schwank schreibt, wie alles Beten in ihm, in der Feier der Eucharistie, in der Liturgie, zusammenkommt. Wir feiern die Liturgie, wir feiern Eucharistie. Und noch nie vorher habe ich so überwältigend geahnt, was in dem einen kurzen Satz steckt. Und das Wort ist Fleisch geworden. Johannes Kapitel 1, Vers 1. Die Ewigkeit hat hier in Raum und Zeit unsere vergängliche Welt berührt. Es ist in manchen Stellen ein kantiges Buch, weil es eine Persönlichkeit ist, die so schreibt, wie sie lebt. Und es ist auch insofern, trotz manchen inneren Widerspruchs, aber das macht das Buch ja auch spannend, hilfreich und gut zu lesen, weil Benedikt Schwank ehrlich ist. Ich habe auch Autobiografien gelesen, die mit einem Satz zusammenzufassen wären. Ich habe alles richtig gemacht. Das finde ich nicht so furchtbar spannend als Summe eines Lebens. Benedikt Schwank schildert sein Leben anders. Und er schildert es in Demut. Dazu ein Zitat aus einem Reisebericht. Auf den Borromäischen Inseln stießen wir immer wieder auf das Wappen des heiligen Karl Borromäus. Mit dem lateinischen Wort humilitas, Demut, mit einer Krone über dem ersten Buchstaben. Was im 16. Jahrhundert der heilige Karl Borromäus vorgelebt hat, war noch heute lebendig. Jene Ehrlichkeit, die einen Menschen zugleich als Geschöpf bescheiden sein lässt und ihn selbstbewusst auftreten lässt, wenn seine Aufgaben das erfordern. Eine gute Mischung. Bescheidenheit, Klarheit um der Sache willen. Das Ganze ist Humilitas, Demut.
Liebe Zuhörende, wir hoffen, es hat Sie angesprochen und inspiriert. Und sollten Sie Interesse haben, das Buch selbst zu lesen, ich wiederhole es nochmal, es ist Benedikt Schwank. Er führte mich ins Weite, wie ich das 20. Jahrhundert erlebte. Und erschienen ist es im EOS Verlag. Am kommenden Sonntag, dann können Sie sich auf einen weiteren Gast freuen. Zu Gast ist dann Dr. Ilka Kläffner. Und sie liest aus dem Buch von Gertrud von Lefort, Die Letzte am Schafott. Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Musik.